Wie kriegst du eigentlich Mike Tyson von Las Vegas hier nach Deutschland, besser gesagt nach Darmstadt, für einen Speaking-Auftritt? Darüber spreche ich mit meinem heutigen Interviewgast. In diesem Sinne, bleib dran.
3, 2, 1, go! You're tuned in to Patrick Griner's podcast show. Your best investment. Get the most powerful advices for your personal success, your money, and your future investments. Follow Patrick on his Facebook fan page and ask him all your personal questions. He will give you valuable recommendations answered live right in the show from his networking partners, which are some of the most successful entrepreneurs, speakers, coaches, and business personalities in Europe. So get ready for your personal and financial breakthrough and enjoy this upcoming show.
Alright, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge meiner Show Deine beste Investition. Let's talk about money and success. Mein Name ist Patrick Greiner und ich freue mich, dass du heute wieder direkt hier live mit am Start bist. Auf meinen heutigen Interviewpartner habe ich mich schon sehr, sehr lange gefreut. Er ist einer der beiden Gründer der Entrepreneur University und gerade jetzt im April haben die Jungs in Darmstadt ein Mega-Event auf die Beine gestellt mit den Top-Speakern der deutschen Szene. Alle waren sie am Start, angefangen bei Karl S. über ja Martin Lembeck, Thaddeus Caroma, Alex Fischer und Laura Seiler und Co. Und als Da-Gast ist es ihnen tatsächlich gelungen, Mike Tyson für dieses Event als Speaker zu gewinnen und in diesem Sinne freue dich auf dieses mega spannende Interview und natürlich auf einen der beiden Gründer der Entrepreneur University. In diesem Sinne feuerfrei für Robin Söder.
Good morning, this is your wake up call.
Alright, heute Podcast Interview in der Nähe von Frankfurt. Wir sind eingeladen bei der Entrepreneur University und heute habe ich die Ehre, mit einem der Gründer, nämlich Robin Söder, persönlich zu sprechen. Und in diesem Sinne, lieber Robin, herzlich willkommen in meiner heutigen Show.
Ja, vielen Dank, Patrick, dass ich dabei sein darf. Danke, dass du den Weg hierher auf dich genommen hast. Ich fühle mich geehrt und freue mich auf den Podcast mit dir.
Sehr cool. Bevor wir direkt starten, Entrepreneur University ist ja mittlerweile eine richtige Marke geworden. Mhm. Ihr habt vor kurzem eure Summit gehabt und als Starredner war Mike Tyson vor Ort. Mhm. Doch bevor wir damit starten, vielleicht magst du erstmal so ein bisschen mehr über dich erzählen. Wo kommst du her? Was machst du so? Beziehungsweise wie ist der Weg entstanden bis zur Gründung der Entrepreneur University und wo soll es in Zukunft noch hingehen?
Ja, wo soll ich anfangen? Nicht bei der Geburt, nehme ich an. Ich fange an, auch nicht im Kindergarten, ich fange an, Spaß beiseite. Ich habe mein Leben war eigentlich geprägt vom Fußball. Ich komme eigentlich aus dem Leistungssport. Ich habe jahrelang, ich habe gerade gehört, bei dir darf man das gerade aktuell nicht so sagen, als Bayern-Fan. Und zwar, ich war jahrelang bei Eintracht Frankfurt in der Jugend und habe 10 Jahre oder so dort gespielt und bin dann deutscher Meister geworden und alles war echt ein cooler Jahrgang, überall in der Welt unterwegs gewesen, Amerika, cool. Überall in Europa. Jedes Wochenende auch irgendwie in Hotels gewesen, also richtig so ein Hotel-Life eigentlich gab. Mhm. Und das war dann nach der Jugend bei der Eintracht zu Ende, bin dann zu Kickers Offenbach gegangen. Das darf man eigentlich auch niemandem sagen hier in Frankfurt, weil das sind die Erzrivalen, so Kickers und Eintracht, die hassen sich bis aufs Blut. Long story short, dort war ich dann auch nochmal 2,5 Jahre und bis zu dem Zeitpunkt, als Kickers Offenbach aus der dritten Liga zwangsabsteigen musste, Insolvenz und dann mussten wir runter in die Regionalliga. Da war ich dann auch offiziell noch ein halbes Jahr im Regionalliga-Kader, war aber auch verletzt und ich glaube, ich habe mal ein Spiel gemacht oder so in der Saison da. Long story short, es war echt hart und ich gestehe das auch offen, ehrlich, auch Männer dürfen weinen. In dem Moment, wo ich damals zum Management gegangen bin und gesagt habe, löst meinen Vertrag auf, ich will nicht mehr, ich will mit dem Fußball brechen. Das war ein unfassbar harter Moment. Aber das war für mich so ein Eingeständnis, dass ich gar nicht mehr so krass für die Branche Fußball brenne, wie ich es halt als Kind und Jugendlicher getan habe. Okay. Für den Sport ja, für die Branche nicht. Die hat mich irgendwie müde gemacht, die hat mich irgendwie ja nicht mehr so happy gemacht. Und das musste ich mir irgendwann eingestehen. War für mich auch echt nicht so easy, weil ich mich über den Fußball auch irgendwie definiert habe. und auch in der Gesellschaft hier, so auch im Umkreis und so, immer so als der Fußballer auch gesehen wurde. Deswegen war das kein leichter Schritt, aber es war rückblickend der richtige Schritt. Habe danach oder parallel auch schon meine Ausbildung gemacht zum Immobilienkaufmann, habe danach auch ein duales Studium gemacht, Business Administration, und habe auch während dem Studium dann die Entrepreneur University gegründet. Und warum haben wir die gegründet? Die haben wir gegründet, weil wir der Meinung waren, mein Bruder und ich, mein Zwillingsbruder, dass das, was wir in der Uni lernen, nicht das ist, was du wirklich fürs Leben brauchst. Und dann haben wir gesagt, ey, lass uns doch eine eigene Uni in Anführungszeichen gründen. Eine Uni, wo wirklich was Sinnvolles gelernt wird. Mhm. Long story short, gesagt, getan, und die Entrepreneur University gegründet, was im Prinzip erstmal in der Erstwahrnehmung nichts anderes ist als ein Veranstaltungsformat, wo so die besten Speaker, Coaches, Startup-Founder, Erfolgspersönlichkeiten zu uns kommen und über ihre Themengebiete sprechen.
Okay, sehr cool. Wobei jetzt an der Stelle fällt mir jetzt folgende Frage ein. Mhm. Du gründest die Entrepreneur University, machst du eine Veranstaltung und kommst jetzt auf die Idee, die Top-Leute wie Tedesco Roma, Toby Beck, Alex Fischer, Calvin Hollywood, Karl S. und so weiter für deine Summit zu buchen. Ja. Jetzt würde ich mal sagen, das ist zwar eine coole Idee, aber wie kriegst du diese High-Class-Top-Speaker einfach mal so in deine Show?
Ja, aber das war natürlich ein Prozess, das kriegst du nicht einfach so hin. Uns gibt es jetzt so ungefähr 2 Jahre. Wir haben angefangen damals als Headline-Speaker das allererste Event in der eigenen Uni, wo ich noch studiert habe, mit Matthew Mockridge. Das war so damals der Typ, den ich konsumiert habe, hoch und runter. Ja. Und haben es aber relativ schnell verstanden, dass Netzwerk echt wichtig ist, und haben immer versucht, durch den Kontakt wieder an weiteren zu kommen. Wir sind auch immer, wenn wir bei Leuten sind, sagen, ey, wen kannst du uns empfehlen? Wen müssen wir kennenlernen? Und wenn wir auch wissen vorher, der und der ist mit dem und dem in Kontakt, fragen wir auch gezielt, ey, kannst du mir ein Intro da machen? Kannst du mir ein Intro bei dem machen? Ja. Da darf man sich echt nicht zu schade sein, das zu machen. Und so haben wir das halt erweitert, das Netzwerk. Und was wir ganz gut können, und das ist auch nicht gespielt oder geheuchelt, wir haben immer Interesse am Menschen. Natürlich helfen die uns auch durch ihre Anwesenheit alleine, aber wir haben immer Interesse am Menschen, und das merken die. Und wir sind ganz gut da drin, echt so in dem Thema Making Friends. Mhm. Und dementsprechend sind uns die Jungs und Mädels, die da echt hoch im Kurs gerade alle sind, echt wohlgesonnen und sagen, ey, Robin, ihr seid coole Leute, ihr macht einen coolen Job und ich bin am Start. Und das ist halt ein Prozess, das ist viel Türklinken putzen, aber das ist auf jeden Fall für jeden möglich.
Sehr cool. Okay. Jetzt hast du zum Beginn so ein bisschen über deine Fußballkarriere gesprochen, und bei mir war das so ein bisschen ähnlich. Bei mir war es auch eben so, dass ich irgendwann die Entscheidung treffen musste, wie geht's da weiter? Mhm. Nimm uns mal so ein bisschen mit in diesem Moment, weil ich glaube, dass ich mich da so gut in dich reinversetzen kann. Mhm. Du hast als Jugendlicher den Traum, Fußballprofi zu werden. Ja. Ja, kommst ganz oben an, deutscher Meister, hast du gerade gesagt, fliegst um die Welt, spielst vor großem Publikum, ja, bist immer bekannter, und dann kommt irgendwann der Break, wo dir klar wird, mein Lebenstraum werde ich nicht erfüllen können. Ja. Nimm uns mal mit in diese Zeit, und vor allem, wie bist du da wieder rausgekommen?
Ja, also wie gesagt, es war echt ein hartes Eingeständnis zu sagen, ey, hier geht's nicht mehr weiter. Mhm. Und du fällst halt schon so ein bisschen in Sinnkrise. Bin ich auch gefallen. Also wie gesagt, du hast dein Leben lang nichts anderes gemacht als Fußball gespielt. Ich bin morgens aufgestanden, das erste Gedanke war Fußball. Da bin ich in die Schule gegangen, habe nicht aufgepasst, weil ich an Fußball gedacht habe. Bin ins Training gegangen, da habe ich dann Fußball gespielt. Abends habe ich Fußball geguckt in der Regel. Ja. Und nachts habe ich noch von Fußball geträumt. Also das war mein Leben, ja. Und wenn das auf einmal wegbricht und einfach aufhört, dann weißt du erstmal nicht so, wer du bist, weil du dich komplett mit dem Fußball identifiziert hast. Und da fällst du schon so ein bisschen in eine Sinnkrise. Denkst, du bist nichts mehr wert ohne den Fußball. Aber diese Erkenntnis war für mein Leben unfassbar wichtig, und ich bin dankbar für dieses Erlebnis und auch dankbar fürs Scheitern an der Stelle. Warum? Weil ich gelernt habe, dass man sich nie mit irgendwas identifizieren sollte. Also nie mit irgendetwas außer mit sich selbst und seinen Werten. Alles kann einem genommen werden, und man soll dann trotzdem ein erfülltes und glückliches Leben haben. Und das habe ich für mich verstanden dann irgendwann, das war auch wieder ein Prozess. bin dann, sagen wir mal, in andere Extreme geflüchtet, auch wenn man es mir heute nicht mehr ansieht, aber ich bin dann 5-6 Mal die Woche ins Fitnessstudio gerannt und ja, hab mal 10 Kilo mehr gewogen bei 6% Körperfett. Also ich bin so in andere Extreme dann gegangen, hab dann auch gemerkt, irgendwie, du wirst nur glücklich von innen heraus. Also wir suchen immer das Glück im Außen, aber das funktioniert nicht, du findest nur im Innen. Und das war wichtig für mich als Erkenntnis und ja, das weiß ich fürs Rest von meinem Leben auch jetzt so.
Okay. Wir haben im Vorfeld schon so ein bisschen darüber gesprochen, über das Champions League Endspiel, ja. Und du hast mir vorhin gesagt, den Torwart, den Karius,
ja, den Loris, genau.
Den kennst du wohl auch persönlich?
Ja. Also wir kennen uns nicht so gut mehr, aber ich habe, der war beim VfB damals, ist dann irgendwann zu City gegangen, Man City schon in der Jugend, kam dann später nach Mainz zurück oder so. Aber wir haben, ich glaube, gefühlt 30 Mal gegen den gespielt. So, ja. Man kennt sich so vom Sehen. Ja. Ja.
Und ich gehe mal davon aus, als Fußballfan hast du dir das Champions League Endspiel angeguckt.
Ja.
Dann diese zwei katastrophale Fehler. Ja. Danach die Tränen von ihm auch. Die Presse hat ihn zerrissen, einerseits. Kannst du dich erinnern, was empfindet man da, wenn man jemanden so am Boden sieht?
Ja, man hat Mitgefühl, vor allem, wenn man die Person irgendwie kennt. Und ich bin auch immer einer, der gönnt. Also ich bin jetzt nicht einer von denen, die sagen, ey, die sind da und ich nicht. Also ganz im Gegenteil, ich freue mich immer für die Jungs, weil ich genau weiß, was die Jungs alles aufgegeben haben dafür. Ja. Und auch nach wie vor aufgeben. Wir hatten vorher bei mir im Podcast, und ich hatte die Ehre, auch dich gerade zu interviewen, auch gesagt, die verdienen nicht ohne Grund so viel Geld. Ja, da ist ja irgendwas dahinter. Und zwar der ganze Druck, den die haben. Stell dich mal vor der ganzen Welt jetzt an den Pranger und der kriegt Morddrohungen gerade. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, bekommt Morddrohungen. Halt das erstmal aus, so, ne? Das ist natürlich schade zu sehen. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder fällt er voll ins Loch oder er wird besser als je zuvor. Ich glaube, nur zwei Extreme gibt's. Und ich glaube, wenn man dieses Game des Mindsets verstanden hat, und versteht, dass das Leben für einen spielt und nicht gegen einen, dann wird er das Letztere, was ich gerade gesagt habe, schaffen und zwar stärker werden. Und ich wünsche es ihm. Aber natürlich fühlt man da mit. Ich hoffe, dass er da auch so ein bisschen Abstand zu haben kann und sagen, ey, das ist halt so, das ist gerade echt kacke gelaufen.
Ja.
Aber ey, es ist nur ein Spiel und natürlich ist auch sein Beruf und seine Leidenschaft. Aber da ist halt wieder dieses Thema mit Identifikation. Ich glaube, man muss echt lernen, auch von Dingen Abstand nehmen zu können. Und ich wünsche ihm, dass er das kann gerade.
Okay. Jetzt hat ja Oli Kahn vor kurzem im Interview gesagt, solche gravierenden Fehler können eine Karriere zerstören.
Ja.
Kommen wir mal auf dich persönlich zurück. Wie gehst du mit persönlichen Fehlern um? Also wenn du wirklich mal so richtig schön einen versemmelst, wie gehst du damit um? Wie ziehst du dich wieder hoch?
Ja, also ich bin perfektionistisch veranlagt, also diesen Perfektionismus habe ich nie richtig rausbekommen. Ob der gut oder schlecht ist, weiß nicht. Wahrscheinlich mal, also für gewisse Dinge gut, für andere Dinge, für so ein privates Erfüllungsgefühl eher wahrscheinlich weniger, weil man halt immer versucht zu optimieren, nie richtig zufrieden ist, aber dafür halt den Progress besser hinkriegt. Wie gehe ich mit Fehlern um? Erstmal bin ich wahnsinnig wütend über mich selbst. Ich gebe aber in der Regel nie anderen die Schuld, sondern ich suche immer erst die Schuld bei mir. Ich glaube, das ist wichtig. Es gibt ja auch den Spruch, wem du die Schuld gibst, dem gibst du die Macht. Und ich habe gern die Macht, in Anführungszeichen, bei mir selbst, weil dann kann ich selbst weiter beeinflussen. Und das ist das Positive, was ich da versuche zu sehen in den Fehlern. Wenn ich weiß, dass ich verantwortlich bin für den Fehler, weiß auch, dass ich die Macht habe, es das nächste Mal besser zu machen.
Ja.
Und das klingt so abgedroschen und kitschig, aber wenn du ja das Positive siehst, das Learning dahinter siehst, dann ist ein Fehler sogar gut. Ich habe es vorhin, glaube ich, auch, das Thema hatten wir auch gerade mit dir. Fail often, fail fast ist der Spruch im Headquarter bei Facebook. Also das, wenn du reinkommst, ist das Erste, was du siehst. Und ich glaube, die Jungs wissen ein bisschen was vom Business und vom Leben und von daher, wenn die das leben, dann ist es nicht so schlimm, wenn wir Fehler machen auch.
Okay, sehr cool. Lass uns mal auf die Founders Summit zurückkommen. Die war vor kurzem und ich kann mich erinnern, als ich zu Beginn des Jahres mitbekommen habe, dass die nächste Summit ansteht, war direkt auf eurer Homepage Star Speaker Mike Tyson.
Ja.
So, jetzt habe ich mir gesagt, wie kriegt man Mike Tyson von Las Vegas nach Darmstadt? Wie muss ich mir diesen Prozess vorstellen?
Es gibt eine lustige Story. Ich habe sie auf der Bühne das erste Mal erzählt, vor Ort, weil die Leute wollten es halt wissen. Und die Story ist echt lustig, also finde ich zumindest. Wie gesagt, die Zuhörer wissen jetzt, dass ich aus der Sportszene komme und ich kenne halt ein paar coole Celebrity-Sport-Agencies, also Agenturen, die halt echt hohe, bekannte Sportler vermarkten. Und ich wusste damals, dass ich, das war jetzt unsere dritte Veranstaltung, wusste, ich will irgendwie einen geilen Sportler haben. Ich habe jetzt nicht an Mike Tyson gedacht, weil das ist tatsächlich einer der 20 bekanntesten Menschen auf der Welt.
Krass.
Also Mike Tyson gehört zu den 20 bekanntesten Menschen der Welt. So groß habe ich nicht gedacht. Aber ich wollte irgendwie einen coolen Fußballer oder irgendwie sowas kriegen. Habe ich halt meinen alten Berater angerufen und gesagt, ey, hast du jemanden für mich? Dann sagst du, haben die zurückgefragt, wann ist das? Dann sag ich, ja, am Wochenende. Dann sag ich, willst du mich verarschen? Die spielen Fußball. Den Anruf hättest du dir sparen können. Aber ich kenne jemanden, der vermittelt nach wie vor Sportlegenden, die so ein bisschen im Ruhestand gerade sind. Mhm. Unter anderem spezialisiert er sich auf Boxlegenden. Mhm. Und er hat, ja, neben Mike hat er, der Radim, schöne Grüße, falls du das hörst, der hat der Evander Holyfield, also Mike Tyson hat ja Evander Holyfields Ohr abgebissen. Lustig, dass die beide in der gleichen Agentur sind. Zudem hat er mich vermittelt. Ich habe mit ihm gesprochen, wir haben ein geiles Pitch-Deck gebaut, wo wir ihn so eingebaut haben ins Pitch-Deck, also in die Präsentation und so weiter, haben ihm das geschickt, haben ihm persönlich ein Video nochmal geschickt und so weiter und er hat gesagt, voll cool, ich bin am Start, man muss dazu sagen, Gage war nicht ganz günstig, also das muss halt irgendwie auch gegeben sein, da brauchen wir uns nicht anlügen, dann haben wir uns auch irgendwie drauf geeinigt, wobei das um ein Vielfaches günstiger war durch diesen persönlichen Kontakt, als man eigentlich Mike Tyson hat. Also ich sage jetzt nicht das Preisschild von Mike Tyson, aber bei solchen Jungs dieser Klasse zahlst du teilweise 300.000 Euro all in all.
Ja, klar.
Also mit Späßen und so weiter. Ja. Jetzt hatten wir die Zusage, ich habe mich gefreut wie ein Schnitzel. 3 Wochen später hatte er Probleme, für das er an den Pranger gestellt wurde in Amerika. Und auch hier in Deutschland tatsächlich, weil er ein Business gemacht hat, was ein bisschen zwiespältig gesehen wird. Also es ging um legales Weed-Anbau, also Hanfanbau. Und das ist legal in Kalifornien, das machen viele. Mhm. Aber er hat damals, ist gar nicht so lange her, echt Stress bekommen so von der Presse. Es war legal und so, aber er hat halt echt Stress bekommen. Dann hat er gesagt, Robin, also durch den Radim, sein Manager, das Letzte, auf was ich will, ist jetzt auf ein Business-Event sprechen, was wir ja irgendwo auch sind, ein Business-Event. Ja. Hat er mir wieder abgesagt. Ja. Und ich war am Boden zerstört. Jetzt freust dich erst und dann sagt er dir ab. Was habe ich dann gemacht? Ich habe alles auf eine Karte gesetzt und habe gesagt, Mike, wenn du trotzdem kommst, dann nenne ich meinen Erstgeborenen nach dir.
Nein.
Und dann kam 2 Tage später eine Rückmeldung. Ja, ich erkenne den Kämpfer in dir, der ich im Ring war. Finde ich geil. Du gibst nicht auf. Machen wir, ich komme. Und das ist auch, ich erkenne ein paar Parallelen, wir haben vorhin über Musterbrecher gesprochen. Das war einer, den ich ihm geboten habe, zu dem ich im Übrigen auch stehen werde. Musste ich nur dann meiner Freundin irgendwie erklären. Das war nicht ganz so einfach. Das war so ein Musterbrecher. Das ist irgendwie so diese Extrameile, die nicht alle immer gehen. Ich habe jetzt mit meiner Freundin geeinigt, für die es interessiert, dass der Zweitname Tyson ist und den ersten schauen wir mal.
Sehr coole Story. Okay, das heißt, Mike Tyson kommt also nach Deutschland, ist hier Speaker vor Ort, Top-Speaker und das war ja in allen Social-Media-Plattformen das Thema. Vielleicht darfst du mal so ein bisschen meiner Community so ein paar Insider erzählen. Also sind das so Leute, wo man auch sagt, die haben so diese echten krassen Star-Allüren? Oder kannst du heute sagen, hey, der ist total cool, total authentisch, alles easy?
Also ich habe jetzt nicht mit so ganz, ganz vielen Stars zu tun, aber momentan immer mehr. Ich habe dir vorhin auch erzählt, wir haben eine Eventagentur, wo wir echt in der Szene bekannte Leute betreuen. Wir gehen gerade auch Richtung Konzertgeschäft und sowas. Und ich komme immer mehr in Kontakt mit solchen Leuten, Persönlichkeiten. Und ich muss sagen, es ist ganz unterschiedlich. Also du hast Leute, die haben echt so ein bisschen Star-Allüren. Bei Mike war es so, dass er schon fast schüchtern auf mich rüberkam. Also Er hat immer auf den Boden geguckt, der hat gar nicht so einen straighten Augenkontakt gehabt. Also da kann man, das kann man gar nicht pauschalisieren. Also ich habe da solche und solche mittlerweile kennengelernt. Was halt, sagen wir mal so, die Vertragsformalitäten sind schon hart. Also da denkst du schon, krass. So. Also okay. Ich darf jetzt da nichts sagen. Ja. Aber das ist schon hart, aber der Umgang mit den Leuten ist in der Regel sogar immer cooler, als man echt vorher denkt. Also man hat alles nur Menschen und die meisten sind sich selbstbewusst, dass sie auch nur Menschen sind.
Okay. Weißt du schon so eine Tendenz nächstes Jahr, Founders Summit?
Wer kommt, oder?
Wirst du wahrscheinlich schon wieder verraten dürfen, aber...
Wir haben,
weil das musst du erstmal toppen dann, ne?
Ja, das wird schwer tatsächlich. Wir hatten ja coole Leute. Neben Mikey war ja die komplette Speaker-Elite erstmal da. Mhm. Dann hatten wir Saigin Yalcin da. Das ist so ein Safehead-Milliardär aus Dubai. So mit einem Rucksack nach Dubai und dort Milliardär geworden. Auch super close mit keine Ahnung, den Kardashians, mit Rihanna und Co. Also auch so in diese Star-Welt. So jeden kennt er da. Das war auch ein cooler Typ, mit dem ich nach wie vor auch eng in Kontakt bin. Der war da, wir hatten Sadhguru am Start, das ist so einer der bekanntesten spirituellen Lehrer der Welt. Mhm. Der war per Livestream da, der war nicht vor Ort, aber der war per Livestream da. Es wird echt schwer, das zu toppen, da gebe ich dir recht, aber wir werden unser Bestmögliches geben. Und wir haben so ein paar Ideen, also wir wollen halt immer krasse Unternehmertypen da haben, wir wollen aber auch Erfolgspersönlichkeiten out of the box dabei haben, also Sportler, Social Media Stars und so. Und wir arbeiten dran, ein Line-Up zusammenstellen, was das nochmal toppen wird.
Sehr cool, ich bin gespannt. Ja. Kommen wir mal zur Entrepreneur University zurück, also zum Unternehmertum und wie du Unternehmer lernen kannst. Mhm. Und lass uns direkt straight starten, nämlich welche drei Tipps kannst du meiner Community mit auf den Weg geben, die sich darüber Gedanken machen, ihr eigenes Unternehmen zu gründen?
Okay, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein Business zu starten. Wenn man es rein rational betrachtet, gibt es eigentlich nur zwei. Nummer eins ist, du machst ein Unternehmen aufgrund von Market-Based View, also du guckst dir den Markt an und sagst, was fehlt am Markt und das biete ich jetzt an. Oder du machst dein Business aufgrund von Resource-Based View. Also was kann ich gut und das biete ich an. Beides funktioniert. Ich glaube, egal was du machst, du musst zu beiden eine Leidenschaft entwickeln. Weil es wird lange, lange, lange Zeit hart sein und unsexy sein. Mhm. Und da musst du halt die gewisse Leidenschaft haben, sonst hältst du nicht durch. Ich weiß nicht, wie lange wir irgendwie kein Geld verdient haben und nicht wussten, wie wir den nächsten Monat rumkriegen. Das gehört dazu und egal, mit den ganzen Foundern, mit denen ich spreche und bei mir im Podcast und so weiter, die sagen das alle. Also das ist halt einfach, gehört dazu. Auf das muss man sich irgendwie einstellen, das muss man sich bewusst machen, dass halt Gründen und Unternehmertum meistens nicht so sexy ist, wie man denkt. Und man muss die Leidenschaft haben, man muss immer den Willen haben, sich zu verbessern und man muss einfach mal machen. Wir haben auch vorhin gesprochen, privat, wie oft machen wir Dinge, für die wir nicht qualifiziert sind, aber man lernt das halt. Man muss einfach bereit sein, auch Dinge zu lernen und ja, wenn man die Sachen einhält, hat man, also, glaube ich, die Hälfte der Miete schon.
Ja, okay, sehr cool. Jetzt gibt es ja verschiedene Unternehmensformen. Also sagen wir mal, du bist klassisch Einzelunternehmer. Du gründest eine GmbH oder du bist Handelsvertreter, Network-Marketer, Online-Marketer, was es da nicht alles gibt. Mhm. Wie betrachtest du selbst die Vielfalt der heutigen Möglichkeiten und wie finde ich denn für mich die richtige Unternehmensform?
Boah, gute Frage. Die ist für mich klar abhängig vom Geschäftsmodell, vom Business Case auch. Ich sag mal, wenn du eine Brand aufbaust, eine neutrale, dann wäre ich immer für Kapitalgesellschaft. UG ist auch völlig ausreichend. Manche sagen, UG ist halt nicht so der geilste Ruf oder die geilste Wahrnehmung erstmal, weil halt jeder weiß, deine Stammeinlage ist halt klein. Aber reicht vollkommen. Ich kenne eine Unternehmung, die arbeiten mit Richard Branson zusammen und die haben auch eine UG. Also das war für mich so der letzte Proof, dass nur UGs in Deutschland funktionieren, auch von der Außenwirkung. Aber ich bin immer pro Kapitalgesellschaft, was halt ein bisschen schwieriger macht, so mit Privatentnahmen und Privateinlagen und so weiter. Aber ich bin persönlich immer für eine Kapitalgesellschaft, also UG, GmbH und wenn es sein muss, eine AG. Genau. Aber das kann man nicht pauschalisieren. Also das, was man macht, ist halt abhängig davon, welche Rechtsform du wählst.
Mhm. Okay. Kommen wir zum Thema Sichtbarkeit. Ich gründe ein Unternehmen, egal jetzt in welcher Form, und habe jetzt zwei Möglichkeiten zum Thema Sichtbarkeit. Offline oder online. Das heißt, ich gehe massiv einerseits in meinem Netzwerk umher, um meine Brand zu bilden, also in, sagen wir mal, in meinem Fall im Raum Köln. Mhm. Oder du sagst dir, nee, online ist letztendlich die Lösung. Die Möglichkeiten der heutigen Online-Technik sind weitaus größer, als eben nur irgendwie offline aktiv zu sein. Mhm. Was würdest du der Community empfehlen? Wie solltest du da die Gewichtung verteilen? Mehr online, mehr offline?
Ganz klar online. Warum? Weil du kannst es messen. Mhm. Weiß noch, beim ersten Event haben wir sogar Flyer gedruckt. Das haben wir danach nie wieder gemacht. Warum auch? Ja. Du kannst nicht messen, ob der Flyer Erfolg erzielt hat. Und du kannst nur, was messbar ist, kannst du auch verbessern. Und wenn du jetzt da draußen hier ein Plakat aufhängst, Founders Summit 2019, komm, woher weiß ich, dass die Leute dadurch zu uns gekommen sind? Ja. Das heißt, ich kann es nicht verbessern. Das heißt, ich werde immer nur Lotto spielen quasi. Ja. Und online sind halt die Tools da und warum sollen wir sie nicht nutzen? Das heißt, über Facebook-Kampagnen und so kannst du ja genau merken, du kannst ja sogar irgendwann skalieren, wenn es gut läuft, dass du sagst, okay, ich gebe 5 Euro, nur als Beispiel, 5 Euro in eine Kampagne rein, hole aber durch ein Sale 20 Euro Marge wieder raus. Mhm. Das kannst du ja irgendwann skalieren. Das ist dann irgendwann wie eine Gelddruckmaschine, wenn du das richtige Produkt hast. Also Event-Business, by the way, ist keine Gelddruckmaschine, für die, die es denken. Aber du kannst irgendwann skalieren sogar. Das heißt, online kannst du halt auch viel mehr erreichen. Wie gesagt, dieses Teilen von Dingen und so weiter und so, das trägt alles dafür bei, dass eigentlich die Grundvoraussetzung, Marketing zu machen, fast danach schreien, nur noch online zu sein.
Ja. Ich kann mich erinnern, vor einem Dreivierteljahr hatte ich ein Gespräch mit einer Dame, die war vom Kölner Stadtanzeiger. Die wollte mir eine Anzeige Samstag, in der Samstagsausgabe verkaufen, ungefähr so groß wie eine Kreditkarte, die Anzeige, für 2500 Euro. Da habe ich zu der Frau gesagt, ey, wissen Sie, was ich mit 2500 Euro bei Facebook machen kann, über Facebook-Ads. Ja. Dennoch habe ich vor kurzem gelesen, dass man schätzt, dass lediglich 3% aller Unternehmen die professionelle Technik von Online-Marketing nutzen.
Okay, krass.
Hast du irgendwie eine Idee, woran das liegt?
Gute Frage. Aber, also ich weiß es nicht, aber ist halt die Chance für alle, die da draußen, die jetzt sagen, okay, ich kann noch was bewirken im Online-Bereich. Also es wird auf jeden Fall auch schwieriger, das merken wir, organisch irgendwie was zu machen. Also Facebook und Co. Algorithmus ist auch das ist nicht mehr ganz so leicht wie früher, organisch zu wachsen. Aber paid kann man da schon echt viele und gute Resultate erreichen. Warum die das nicht machen, weiß ich nicht. Vielleicht ist auch einfach die Affinität, die Sensibilität für dieses Online-Marketing-Thema bei den großen Unternehmen, bei den konservativen Unternehmen einfach noch nicht so angekommen, was ja eigentlich ein Vorteil für uns ist, den wir nutzen sollten. Ich kann mir schon vorstellen, warum so Mercedes und Co. schon noch so konservative Marketing-Möglichkeiten nutzen, weil die halt so eine allgemeine Brand-Awareness schaffen wollen. Denen geht es gar nicht darum, jetzt irgendwie was zu skalieren durch Ad-Kampagnen bei Facebook und Social Media generell, sondern die wollen halt eine allgemeine Wahrnehmung haben. Die wollen mal im Fernsehen gesehen werden, die wollen dann mal beim Bäcker in der Zeitschrift gesehen werden, die wollen in der Werbetafel gesehen werden. Aber ja, also ich kann es nicht verstehen. Vor allem, wenn du das vergleichst, was du gerade gesagt hast, was du mit 2500 Euro machen kannst, der Ertrag und das Ergebnis ist tausendmal höher. Ich kann mich selbst noch erinnern, als ich habe es ja vorhin erzählt, als Immobilienkaufmann gearbeitet habe, habe ich Vertrieb für einen Bauträger gemacht. Und da haben wir teilweise 4.000 Euro die Woche für Anzeigen ausgegeben, bis ich irgendwann gesagt hätte, lass uns das nicht machen. Lass uns irgendwie zumindest bei ImmoScout oder so mehr reinstellen und so weiter. Also kann ich nicht verstehen und kann nur jedem raten, da sich mit zu beschäftigen. Online-Marketing.
Ja, sehr cool. Kommen wir mal zu dir persönlich. Jeder von uns hat Stärken und Schwächen. Deswegen meine Frage, was würdest du sagen, sind deine drei größten Stärken oder Talente?
Good morning, this is your wake-up call.
Okay, das war ja der erste Teil unseres gemeinsamen Interviews und alle weiteren wichtigen Infos zur Entrepreneur University findet ihr natürlich in den Shownotes hier unten. Und die Jungs haben auch einen eigenen Podcast, alle Infos dazu natürlich auch mit der direkten Verlinkung. Und schau dir die Homepage von den Jungs an, hör in den Podcast rein, mega cooler Content. Aber vor allem natürlich hör dir auch den zweiten Teil an unseres Interviews. Es geht direkt in 2 Tagen weiter für dich. Und in diesem Sinne, was auch immer du die Tage noch zu tun hast, pass gut auf dich auf. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit am Start bist. Mach's gut, halt die Ohren steif. Bis bald. Ciao.
That's it for today, but tune in next time on Patrick Griner's podcast show. You want real powerful success and better investments to go straight through the roof? Then send your personal questions to his Fanbook fan page and get live on the show. Practical and tactical advices which can be applied immediately, all by yourself. Be curious on Patrick Griner's next upcoming show. Thank you for listening and enjoy your day.